Vom 22. bis zum 24. Mai findet die Hirtenkonferenz für Gemeindemitarbeiter und Leiter statt. Von Donnerstag bis Samstag sprechen Carrie Hardy, Alexander Strauch, Tim Kelly und weitere in der Lutherstadt Wittenberg über das Thema Ältestenschaft. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter www.hirtenkonferenz.de.
Ja, ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf. In Wittenberg, und der Martin hat von unserer weltlichen Verbindung gesprochen, und es zeigt, dass wir leidensfähige Brüder sind. Wir leiden immer. Wenn diese Mannschaft deutscher Meister wird, sind alle gegen uns. Und wenn sie nicht deutscher Meister wird, lachen uns alle aus. Also wir sind immer am Leiden. Ja. Aber ich freue mich noch mehr über das Thema, das wir heute Abend miteinander behandeln. Und wir stehen noch auf und beten miteinander. Herr Jesus, hab Dank, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass du uns in deinem Wort alles geoffenbart hast, was wir wissen müssen über die Errettung, über die Nachfolge und über unsere Vollendung. Mach uns in dieser schnelllebigen Zeit mit ihrer Reiz- und Ereignisüberflutung zu Menschen, die ganz neu das Ziel erkennen, das du für uns bereit hast. Und lass auch den heutigen Abend dazu dienen. Amen. Unser Thema, unser Glaubensziel, ein unvergängliches, unbeflecktes und unverweltliches Erbe. Und ich möchte das vorausschicken, wir haben Jahrzehnte der Glaubensfreiheit und des Wohlstandes hinter uns in Westeuropa. Und das Ziel unseres Glaubens ist uns aus den Augen verloren gegangen, zu einem ganz großen Teil, weil es uns so gut geht. Ging, geht immer noch. Weil wir so viele Möglichkeiten haben. Und Manfred Siebald hat das schon Ende der 70er Jahre in einem Lied zum Ausdruck gebracht. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig zitiere. Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen. Der Schrank mit guten Dingen voll geschichtet, wir sitzen alles zu besehen. Und kommt der Abend, sind wir müde und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm bald wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns durch den Wohlstand über die Jahrzehnte befunden haben. Und ich möchte euch den Text lesen für heute Abend, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 1 bis 5. 1. Petrus 1, Vers 1 bis 5. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Soweit für heute Abend. Morgen Abend geht's dann weiter. 1929 war die große Weltwirtschaftskrise. 1923 war in Deutschland schon die Hyperinflation gewesen. Ja, manche haben dann hyperventiliert, aber es war eben die Hyperinflation gewesen in Nachkriegsdeutschland. Der Höhepunkt. Und damals wurde das Geld so schnell wertlos, dass die Leute mit Wäschekörbe zum Einkaufen gingen. Der Lohn wurde täglich ausbezahlt in Säcken oder in Koffern, weil das Geld täglich einen neuen Wert hatte. Und der Papierwert eines Geldscheins war schließlich höher wie der drauf gedruckte Summen. Und am 19. November 1923 kostete ein Roggenbrot in Deutschland 233 Milliarden Mark. Deshalb die Leute gingen mit Wäschekörbe zum Einkaufen. Nun, meine Großmutter mütterlicherseits war damals eine junge Frau. Und als die Inflation sich abzuzeichnen begann, als sie noch nicht da war, da hat sie für damalige Zeit ein sehr großes Erbe bekommen. Und das Geld hätte genügt, ein Grundstück zu kaufen, ein Haus zu bauen. Und dann begann die Inflation einzusetzen. Und es genügte immer noch, ein Haus zu kaufen, das schon stand. Aber was war der Rat ihres Vaters? Warte, bis das Geld wieder mehr wert wird. Und ihr wisst, das Geld nahm nicht zu an Wert, es verlor weiter an Wert. Und dann wollte meine Großmutter für dieselbe Summe ein Schlafzimmer kaufen. Und es kam wieder der Rat des Vaters, warte, bis das Geld mehr wert wird. Die Inflation ging weiter. Und dann sagte meine Großmutter, jetzt kann mich niemand mehr hindern, jetzt kaufe ich mir für mein Erbe ein paar Kochtöpfe. Und das war noch gewesen, bevor die Hyperinflation auf ihrem Höhepunkt gewesen war. Uns scheint das heute nach Jahrzehnten des Wohlstandes unvorstellbar, was nicht heißt, dass auch für uns einmal mit einem Schlag alles ganz anders sein kann und wir endgültig aus allen Träumen gerissen werden. Und das Erleben meiner Großmutter macht deutlich, wie schnell einem wirklich ein sicher gemeintes Erbe zwischen den Fingern zerrinnen kann. Und unser Bibeltext spricht jetzt im Gegensatz davon von einem unvergänglichen, von einem unbefleckten und einem unzerstörbaren, unverweltlichen Erbe, das wir haben. Und nicht nur das, das im Himmel für uns aufbewahrt wird. Und man kann auch übersetzen, bewacht wird. Wir kommen noch darauf zurück. Und selbst das, was uns auf dieser Erde unantastbar scheint, denken wir an das US-Gold im bekannten hochgesicherten Fort Knox, das ja selbst für die Panzerknacker unzugänglich ist, also was man alles an Sicherungssystemen weiß, kann nie jemand reingelangen. Und da sind die geheimen Sicherungssysteme noch nicht dabei. Selbst das wird wertlos sein und wird vergehen und vorübergehen. Im Himmel wartet ein unvergängliches Erbe auf uns. Und die Geschichte meiner Großmutter macht deutlich, wie schnell ein Erbe verwelken kann. Und dabei geht es um viel mehr als um materiellen Reichtum. Obwohl das einmal ganz real ist, von dem die Bibel spricht. Nicht irgend so eine virtuelle Traumblase, wie wir oft meinen. Ganz real, so wie wir heute hier sitzen, dieses himmlische Erbe. Und alles, was wir in diesem Leben haben können, ist ein Nichts gegen dieses Erbe, das einmal auf uns wartet. Wir haben uns durch die Jahrzehnte des Wohlstandes blenden lassen und verlernt, dass für uns als Nachfolger Jesu das Beste immer noch vor uns liegt. Niemals hinter uns, sondern immer noch vor uns in der Zukunft. Das gehört zu einem Leben im Glauben, dieses Wissen und darauf ausgerichtet sein. Und diesen Text wollen wir nun in vier Schritten miteinander durchgehen. Das Erste, was wir in diesem Text haben, in Vers 1 bis 3, ist eine wichtige Erinnerung. Damit beginnen wir. Petrus beginnt diesen Brief an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Wir haben schon etwas über die Fremdlinge heute Nachmittag gehört. Und da lesen sie mir so leicht drüber hinweg. Aber schon dieser erste Satz sagt uns viel über die Stellung der Jesus-Nachfolger in dieser Welt. Nun, das Wort Fremdling hat für uns in einer Multikulti-Gesellschaft keine große Bedeutung mehr. Fremdling klingt in einer globalen Welt immer fremder. Und deshalb wollen wir genau hinsehen, was Petrus damit sagen möchte. Fremdling ist im Grundtext ein zusammengesetztes Wort und bedeutet ganz wörtlich übersetzt neben, unter, Volk. Klingt eigenartig. Das heißt, das ist einer, der unter einem Volk lebt, in einem Volk lebt, aber trotzdem nicht dazugehört, neben, unter, Volk. Nun reden wir heute viel von Integration, das ja auch seine Berechtigung und Wichtigkeit hat. Aber Fremdling bedeutet hier eigentlich einen, der einfach nicht dazugehört. Praktisch ein Nichtbürger, der deshalb auch nicht dieselben Rechte hat wie die anderen. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 20, dass unser Bürgerrecht unsere eigentliche Verankerung im Himmel ist. Und Petrus schreibt hier an Jesus-Nachfolger, die damals in der Zerstreuung waren, die unter Druck gestanden sind, um des Glaubens an Christi willen. Und wir können deshalb zusammengefasst sagen, das Wort Fremdling bedeutet, heimatlos, rechtlos und schutzlos zu sein. Das wird damit zum Ausdruck gebracht. Und das Ganze wird noch verstärkt durch die Fremdlinge, die in Zerstreuung leben. Und dieser Ausdruck bezeichnet eigentlich Juden, die außerhalb ihrer Heimat Israels in der Zerstreuung gelebt haben. Und genauso leben wir als Nachfolger Jesu zerstreut außerhalb unserer eigentlichen Heimat in dieser Welt. Wir haben ein Stück geistliches Heimat in dieser Welt, ein ganz wichtiges Stück. Und das ist die örtlich versammelte Gemeinde Jesu. Wenn wir da hinkommen dürfen, war aufatmen, das ist der eigentliche Ort unserer geistlichen Heimat. Aber wir haben in dieser Welt eben keine feste Heimat. Und so sieht das Wort Gottes zunächst unsere Stellung als Glaubende in dieser Welt. Und das ist biblisch gesehen unser Normalzustand. Wenn wir ehrlich sind, passt uns das doch überhaupt nicht mehr. Wir leben in einer Zeit, ich habe schon gesagt, da wird von Integration gesprochen. Da wird für Inklusion gesprochen. Da wird von Einheit gesprochen. Und deshalb ist es für uns als Nachfolger Jesu manchmal auch scheinbar wichtig geworden, dass wir anerkannt werden, gesellschaftlich. Dass wir akzeptiert werden, wo alles dazugehört, dass wir doch auch dazugehört und wertgeschätzt werden. Aber Petrus spricht hier die Jesusleute als Nichtbürger an, als solche, die unter dem Volk leben und trotzdem neben dem Volk stehen. Und unser Leben in der Jesus-Nachfolge, das soll ein Kontrastprogramm in einer gottfernen Gesellschaft sein. Und das wird in der Bergpredigt sehr deutlich, wo unser Herr seine Jünger mit der erleuchteten Stadt auf dem Berg oder dem Licht auf dem Leuchter vergleicht. Wer schon einmal am See Genezareth war, am Südufer oder am Westufer, wenn man dann abends hinaufsieht nach Galiläa, in die Berge Galiläa, Safed, die beleuchtete Stadt. Nun, damals gab es doch keine elektrische Beleuchtung, aber die war abends auch erkennbar gewesen. Das ist hier gemeint, die Stadt, die auf dem Berge steht. Alternativprogramm. Und das wollen wir heute oft nicht mehr wahrhaben. Je dunkler es in der Gesellschaft wird, umso heller soll unser Leben für Christus leuchten. Und stattdessen beginnen wir zu kämpfen, dass wir auch anerkannt sind, dass wir auch dazugehören. Und wir vergessen, dass wir Anfeindungen, dass wir Bedrängnissen ausgesetzt sind und dass wir hier nur auf der Durchreise sind. Natürlich dürfen wir als Christen auch die Rechte in Anspruch nehmen, die uns zustehen. dürfen uns einsetzen für Glaubensfreiheit und für anderes, dürfen hineinwirken in diese Welt, in die Gesellschaft. Luther hat es ja sehr schön zum Ausdruck gebracht, auch in seiner Zwei-Reichen-Lehre, wenn wir hier in Wittenberg sind. Gemeinde nicht mit dem Reich der Welt verwechseln, aber trotzdem der Auftrag, hineinzuwirken. Aber sollten uns eines Tages diese Rechte entzogen werden, müssen wir uns darüber nicht wundern. Und da sagt Petrus zunächst mutmachenden Jesusleuten, die damals unter Druck geraten waren. Und zugleich klingt damit das an, was mit unserem Thema zusammenhängt. Es geht in Vers 3 um die lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu. Und Vers 4 spricht dann von diesem zukünftigen Erbe, welches heute schon im Himmel für die Glaubenden bereit liegt. Mit anderen Worten, für die Jesus-Nachfolger, die Fremdlinge auf dieser Erde sind, die sehr unter Druck kommen können, für die der Weg der Jesus-Nachfolge sehr steil und steinig werden kann, wie man so schön pflegt zu sagen. Und für sie liegt das Beste ganz real vor ihnen und niemals hinter ihnen, egal wie die frühere Zeit war. In Epheser 1 spricht Paulus von dem, was uns in Christus geschenkt ist. Und da finden wir dann dreimal das Erbe bzw. Erbteil, das er dort erwähnt. Natürlich geht es jetzt nicht um irdisch und vergängliche Vorstellungen wie in den Bildernbüchern vom Schlafenland. In meinem Kindheit, da gab es noch kein Smartphone und Computer, da hat man noch viel Bilderbücher angeschaut. Und da gab es auch Bilderbücher vom Schlaraffenland, da gebratene Hähnchen, die den Liegenden in den Mund geflogen sind und so weiter. Dürfen wir jetzt nicht mit dem Himmel verstehen? Dürfen jetzt auch die himmlischen Vorstellungen nicht mit einer Art frommen Disneyland verwechseln? Dieses Erbe, das im Himmel auf uns wartet, ist viel realer und umfassender, wie wir das heute oft denken. Und das ist der Grund, warum es sich lohnt, Fremdling zu sein. Und deshalb lohnt es sich auch, Ausgrenzung, Ablehnung, ja sogar Verfolgung auf sich zu nehmen, wenn dies so kommen sollte. Und ich sage es nochmal, durch den Wohlstand, durch die Glaubensfreiheit der letzten Jahrzehnte, für die wir dankbar sein wollen, haben wir uns Sand in die Augen streuen lassen und dieses Ziel teilweise, diese Realität aus dem Fokus verloren. Wer zu Jesus gehört, ist heute nur auf der Durchreise zu seinem eigentlichen Ziel. Petrus schreibt an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Damit macht er auf unsere Stellung in dieser Welt aufmerksam. Wenn wir jetzt aber nur rechtlos, heimatlos, schutzlose Kreaturen wären, dann wäre das Ganze eine traurige Sache. Und deshalb beginnt er mit diesem unbeschreibbaren Reichtum, den wir heute schon haben. Und dieser Reichtum ist so wichtig, damit wir in den Versuchungen und Bedrängnissen, die wir durchleben, standhalten können. Nur im Blick auf diesen Reichtum können wir das tun. Und wie gesagt, gehören wir im Prinzip nicht zu einer gottfernen Menschheit. Auch wenn wir darin leben, auch wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen sollen. Wir haben aber schon heute einen großen Reichtum. Und Petrus sagt uns, wir sind durch die Vorkenntnis Gottes auserwählt. Er hat uns auserwählt, er hat uns gesucht, er hat uns gefunden. Und da stehen wir bei dieser unfassbaren, erstaunlichen, wunderbaren Gnade, von der wir gerade gesungen haben. Und Thomas wusste nicht, dass das eines meiner Lieblingslieder ist. Und am schönsten ist das im Englischen. Er hat mich gesucht, er hat mich gefunden, er hat mich errettet, er hat mich bis heute bei sich gehalten. Und ich zitiere das Englische nicht, weil mein Englisch so gut wäre, da wünschte ich mir manchmal die Gabe des Zungenredens diesbezüglich, sondern weil es einfach so schön ausgedrückt ist. Saved a wretch like me. Die erstaunliche Gnade, wunderbare Gnade, die einen Elenden, einen Schuft, einen Schurken wie mich errettet hat. Und je länger wir in der Nachfolge Jesu stehen, wenn wir geistlich wachsen, da werden wir nicht zu frommen James Bonds und Superchristen, sondern da wächst diese Erkenntnis, diese unverdiente Gnade, die einen Schuft, einen Schurken wie mich gerettet hat. Und nach Jahrzehnten erkennt man Dinge an seinem Charakter als Sünde, die hat man vorher noch gar nicht gesehen. Und da wird die Gnade in Christus umso größer, die einem auch bewahrt hat. Er hat uns auserwählt, er hat uns gesucht, er hat uns gefunden. Der ewige Gott und König der Zeitalter hat uns durch die Errettung für sich bestimmt und abgesondert. Auch wenn das mit einer ganz klaren Entscheidung, Verantwortung des Menschen von unserer Seite verbunden ist. Und dazu gehört die Heiligung des Geistes. Und die Heiligung durch den Geist zeigt sich darin, dass der errettete Mensch Gott und seinem Wort gehorchen möchte. Wir sind errettet, um ihm zu dienen. Warum hat der Herr Israel aus Ägypten geführt? Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Wir sind errettet, um dem lebendigen Gott zu dienen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht in einer vergänglichen Welt, in einer Menschheit, die dem Gericht Gottes entgegengeht, für Gott abgesondert zu sein, um ihm zu dienen. Und viele Jesus-Nachfolger sind sich dieses Vorrechts gar nicht genug bewusst. Und dass Petrus hier die Jesus-Leute als mit dem Blut Christi besprengt bezeichnet, bedeutet, dass sein Opfer ein für allemal gültig ist. Nur durch sein vollbrachtes Werk, nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Hingabe, nur durch sein vollbrachtes Werk können wir ihm gehorsam sein. Dadurch sind wir vor Gott heilig und vollkommen dargestellt. In dieser Welt, in einer gottfernen Menschheit, Fremdlinge, die nicht dazugehören, die nicht integrierbar in ein gottloses Leben sind. Und deshalb kommen die Anfeindungen und Versuchungen. Aber der lebendige Gott hat uns für sich erkauft und abgesondert, in Beschlag genommen, mit dem höchsten und besten Preis, der bezahlt werden konnte, mit dem kostbaren Blut seines Sohnes. Und die damit verbundene Gnade und der Frieden geben die Kraft, trotz aller Anfechtungen weiterzugehen. Und dieses einzigartige Vorrecht vor Augen vergisst Petrus zunächst die ganze Fremdlingschaft und bricht in einen Lobpreis über den Reichtum aus, der uns in Christus geschenkt ist. Und damit kommen wir zum zweiten Schritt, eine lebendige Hoffnung. Interessanterweise hat der göttliche Reichtum, die Barmherzigkeit Gottes, die Errettung, die Wiedergeburt, die lebendige Hoffnung, das himmlische Erbe, von dem Petrus alles spricht, seinen Grund allein in Gott und seinem Wirken und nicht auf unserer Seite. Und damit wird schon deutlich, wie wir uns in Versuchungen und Bedrängnis bewähren können, von denen Petrus dann anschließend an unseren Text spricht. Nicht indem wir uns für geistlich standfest und stark halten, sondern nur, indem wir das Wirken unseres Herrn und den Reichtum, der uns in ihm geschenkt ist, in Anspruch nehmen. Der Gott, der Vater, hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Nicht wir haben uns das erarbeitet, nicht wir haben uns das verdient. Ich sage es nochmal, es ist allein seine Gnade, seine Gabe. Und dieses neue Leben hat er uns einzig und allein durch seine große Barmherzigkeit geschenkt. Und damit ist jede Verdienstleistung von unserer Seite ausgeschlossen. Nun, unser Herr hat Petrus oder Simon den Namen Petrus gegeben, als er ihn in die Nachfolge rief. Und wir wissen, Petrus heißt Fels. Als Petrus seinen Herrn verleugnete, da war kein Felsenmann, wie das dieser Name sagt. Seine eigene Standfestigkeit und Hingabe, von denen er so überzeugt war, die glichen eher einem lockeren Sandhaufen, der dann dort am Kohlenfeuer im Hof des Hohen Priesters Risse bekam und schließlich platt gemacht wurde, wie man Sand platt machen kann. Petrus brach unter dem Druck der Anfechtung regelrecht zusammen. Und in Vers 3 können wir nun sehen, wie aus dem Versager, ich sage das überhaupt nicht abschätzend, wir sind nicht anders, wie aus dem Versager ein standfester Nachfolger Jesu wurde. Durch die Verleugnung hatte Petrus erkannt, dass er einzig und allein, dass es einzig und allein die Barmherzigkeit unseres Herrn ist, die uns errettet, die uns hält und die uns zu standfesten Menschen werden lässt. Und Petrus hat erkannt, der Herr ist nicht auf ihn angewiesen, ist nicht auf uns angewiesen, aber wir sind voll und ganz auf ihn angewiesen. Und deshalb konnte Petrus nichts anderes tun nach der Verleugnung, nach dem Zusammenbruch der eigenen Nachfolge, wie sich mit seinem ganzen Leben auf den unerschütterlichen Felsen zu werfen, der Christus heißt. Und genau das finden wir in Vers 3. Und so wurde aus dem Sandhaufen der Felsenmann. Ein standfester Nachfolger Jesu. Und er konnte andere Nachfolger Jesu ermutigen, die unter dem Druck der Anfechtung standen. Es ist eine große Barmherzigkeit, das neue Leben, das er uns geschenkt hat, und die lebendige Hoffnung seiner Auferstehung, die uns fest werden lässt, trotz aller Anfechtung, auch trotz allem zunehmenden Druck auf die bekennende Gemeinde Jesu. Und wer die Augen offen hat in unserer Zeit, der sieht, wohin die Fahrt geht. Der Druck auf die bekennende Gemeinde Jesu nimmt zu. Und diese Hoffnung hat immer einen mehrfachen Aspekt. Weil Jesus auferstanden ist, ist seine Auferstehungskraft schon heute eine Realität, die uns auch in schweren Situationen durchträgt. Paulus und seine Begleiter waren in einer solchen Bedrängnis, dass er nicht mehr damit rechnete, mit dem Leben davonzukommen. Und davon schreibt er in 2. Korinther 1, Vers 9. Oder in 2. Korinther 1. Und in Vers 9 schreibt er dann davon, wie sie ihr Vertrauen auf Gott setzten, der die Toten auferweckt und gerettet wurde. Die Hoffnung der Auferstehung Jesu gab ihm das Vertrauen, weiterzugehen. Der auferstandene Herr hatte Wege, wo wir keine Möglichkeit mehr sehen. Lasst mich das anfügen, Paulus wusste noch nicht, wie das ausgeht. Würden sie gerettet oder würde das irdische Leben zu Ende sein? Das wusste er nicht. Er setzte seine Hoffnung auf Gott, der die Toten lebendig machte. Auch wenn das irdische Leben hier zu Ende ist, wusste er, wir werden bei dem Herrn sein, die Auferstehung ist eine Realität. Aber sie erlebten dann, wie Gott sie durchgetragen hatte und Wege sah, wo sie keinen Weg mehr hatten. In 1. Korinther 15 haben wir das große Kapitel über die Auferstehung Jesu und die Bedeutung für uns. Und Paulus zeigt uns darin ganz verschiedene Aspekte der Auferstehung Jesu auf. Im Zusammenhang mit der Zukunft, die leibliche Auferstehung, die Notwendigkeit der leibliche und dann Aspekte im Zusammenhang mit der Zukunft, neue Geistleiblichkeit, Entrückung und. Und in Vers 58 fasst er dann die Auswirkung dieser Hoffnung für jetzt und heute zusammen. Und da schreibt er darum, wir können sagen, weil Jesus auferstanden ist, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, wir haben einen auferstandenen Herrn, dass eure Arbeit in dem Herrn nicht vergeblich ist. Weil wir einen auferstandenen Herrn haben, ist der Dienst und die Nachfolge niemals vergeblich. Dieses Bibelwort bekam ich bei meiner Ordination, Einsegnung, Aussendung vor 36 Jahren mit auf den Weg. Und es hing seither in jedem meiner Büros, Arbeitszimmer, die ich gehabt habe. Und schon manchmal, wenn ich niedergeschlagen am Schreibtisch saß, völlig frustriert war, weil sich scheinbar nichts bewegte, veränderte, auch über mich selbst völlig frustriert war wieder in der Nachfolge Jesu. Und ein vieler Blick auf dieses Wort, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir haben einen auferstandenen Herrn, es lohnt sich deshalb immer weiterzumachen. Und schließlich geht es um die zukünftige lebendige Hoffnung, die mit diesem unbeschreiblichen Erbe zusammenhängt. Und das ist die Zielrichtung in unserem Text in Vers 3. Vorhin habe ich 2. Korinther 1 zitiert. Paulus hatte mit dem Leben abgeschlossen. Sie haben ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt, der die Toten lebendig macht. Und wie ich gesagt habe, er wusste noch nicht, würden sie wirklich überleben oder die Hoffnung, dass er die Toten, wenn sie dieses Leben abgeschlossen haben, lebendig macht, das Erbe, das Ziel, was auf uns wartet. Benedikt Peters hat heute Nachmittag schon Dietrich Bonhoeffer zitiert. Und Dietrich Bonhoeffer wurde dann ja umverlegt, kurz vor Kriegsende. Und diese Gruppe der Gefangenen, die bei ihm waren, dachten schon, es sei alles vorüber, es würde alles gut gehen. Sie waren, glaube ich, in einer Schule, in einem großen Raum. Und dann kamen zwei Gestapo-Männer rein in Zivil und sagten, Bonhoeffer und noch einen Namen, mitkommen. Und jeder wusste damals, das ist das Todesurteil. Das war nicht irgendwie mitkommen zum Verhör, sondern das bedeutet Hinrichtung. Und dann sagte Dietrich Bonhoeffer, als er den Saal verließ, zu einem seiner Begleiter, das ist das Ende, für mich der Anfang des Lebens. Er setzte seine Hoffnung auf den Gott, der die Toten lebendig macht. Besser kann man diese Hoffnung der Auferstehung Jesu nicht ausdrücken. Das ist das Ende für mich, Anfang des Lebens. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, ein einmaliges Erbe in Vers 4. Petrus spricht von diesem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, welches für uns im Himmel aufbewahrt ist. Und das ist eine Realität, ich sage es nochmal, die heute schon existiert. Und dabei dürfen wir nicht übersehen, wir kennen momentan nur die Vergänglichkeit. Aber dieses Erbe existiert heute schon. Eine ewige Dimension in der Herrlichkeit Gottes. Und dieses Erbe ist viel realer, wie wir das heute meinen. Und dieses Erbe ist uns durch das Werk unseres Herrn zuteil geworden. Es wird im Himmel für uns aufbewahrt. Ich habe es vorhin erwähnt, man kann übersetzen, es wird für uns bewacht, es wird für uns festgehalten. Am Anfang nannte ich kurz vor Knox, dass praktisch gegen jeden Einbruchsversuch oder Überfall, den man sich vorstellen kann, gesichert ist. Und trotzdem wird es einmal völlig vergehen, trotzdem wird es auch bunkerbrechenden Waffen oder atomaren Waffen nicht standhalten können, spätestens wenn diese Erde vergeht, völlig einmal vergehen, ja schon vorher, bei der Wiederkunft Jesu, vom Messianischen Reich. Aber im Himmel ist ein unvergängliches Erbe, wenn diese Welt einmal im Gericht Gottes aufgelöst wird. Und dieses unantastbare Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt ist, steht auch in einem Gegensatz zu dem charismatischen Irrtum, dass wir heute schon den Himmel auf Erden haben könnten. Wenn wir nur richtig glauben, dann bleibst du gesund, dann wirst du reich, dann geht es dir gut, dann fühlst du dich immer wohl. Nein, hier geht's oft durch Anfechtung und Erprobung. Einmal können irdische Dinge uns Menschen auf Dauer nie Erfüllung geben. Und zum anderen wäre das eine jämmerliche Erlösung, wenn es sich nur in vergänglichen und materiellen Dingen zeigen würde. Ich habe schon 1. Korinther 5, Vers 19 zitiert, dieses große Kapitel über die Auferstehung, 1. Korinther 15 zitiert, und jetzt kommt Vers 19. Da sagt Paulus, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Wenn der Glaube nur etwas ist, dass es uns äußerlich halt mal ein bisschen besser geht, in der Schweiz sagen wir, dass wir's Ring haben, dass es uns äußerlich ein bisschen besser geht und gut geht, dann können wir den Glauben vergessen. In Christus ist uns heute schon die ganze göttliche Fülle geschenkt. Aber trotzdem liegt das eigentliche Ziel des Glaubens, das himmlische Erbe, immer noch vor uns. Und wenn wir heute schon alles hätten, würden wir uns auch nicht mehr nach dem Himmel sehnen. Aber es ist viel mehr wie alles, was wir heute haben können. Und deshalb ist der Weg der Jesus-Nachfolge heute noch mit Versuchungen, mit Bedrängnissen, mit Kämpfen, mit Schwachheiten und Nöten verbunden. Er kann sehr wohl auch von Krankheit und körperlichen Nöten gekennzeichnet sein. Von schweren Wegführungen Gottes, die wir nicht verstehen. Das kann weitergehen bis hin zur Verfolgung. Und wir haben das heute gehört von Tim Kelly, bis hin zum Verlust der materiellen Güter. Und die Briefempfänger des Apostels standen ja gerade heftig unter Druck. Das Erbe im Himmel dagegen ist unvergänglich. Man kann auch mit unverweslich übersetzen. Oder etwas, das nicht abgenutzt werden kann, das nicht vergeht. Und John MacArthur weist darauf hin, dass dieses Wort für etwas verwendet wurde, was eine einfallende Armee nicht verwüstet hatte, was trotz Krieg am Ende übrig war. Heute haben wir den Schatz des neuen Lebens in einem irdenen Gefäß, das heißt in einem vergänglichen Körper. Und das irdene Gefäß, das musste ja am Ende immer zerbrochen werden, wenn es verunreinigt war. Das war der Unterschied zum steinernen Gefäß, zum kupfernen Gefäß. Es musste am Ende zerbrochen werden. Und deshalb, wenn wir die Entrückung nicht erleben, von der ich auch hoffe, dass ich sie erleben darf, wird dieses irdische Zelthaus, von dem die Bibel spricht, am Ende abgebrochen werden. Und zu diesem unvergänglichen Erbe gehört ein unvergänglicher Herrlichkeitsleib. Denselben Leib, den Jesus nach seiner Auferstehung hatte, der nicht mehr anfällig ist für Krankheit, für Schmerz, in dem wir nicht mehr anfechtbar sind, für die Sünde. Ganz wichtig, wir werden einmal nicht als gestaltslose Wesen da irgendwo im Himmel rumflattern, wie das im Volksglauben ist. Nein, wir bekommen denselben Auferstehungsleib, den Christus nach seiner Auferstehung hatte. Einen Leib, in dem wir ihm immer dienen können, ohne Versagen, ohne Müdigkeit, ohne Schwachheit. Ganz einfach unvergänglich. Zu diesem himmlischen Erbe gehört die sichtbare Gemeinschaft mit Jesus. Wir kommen morgen darauf zu sprechen. Und dazu gehört auch eine unvergängliche Wohnstätte, die Jesus uns bereitet hat. Und bitte vergeistlichen wir das nicht immer alles. Natürlich ist es keine irdisch vergängliche Materie mehr. Alles wird viel realer sein, wie wir uns das heute vorstellen. Und dieses Erbe ist unbefleckt. Das heißt, vollkommen göttlich rein, abgesondert von allem Bösen. Es gibt auf dieser Welt Erben, die nicht unbefleckt sind, große Erbteile. Eben, sie kamen durch unsaubere Geschäfte zustande, durch Betrug, durch Ausbeutung, durch anderes. Und in Offenbarung 18, da spricht ja die Bibel davon, wie im endzeitlichen Babylon Handel, Geschäfte, maximaler Reichtum das Größte ist. Ohne jede Rücksicht. Auch keine Rücksicht mehr auf Leiber der Menschen und Seelen der Menschen, wie es dort heißt. Das himmlische Erbe, welches Jesus für uns erworben hat, ist dagegen göttlich rein. Da gibt es nichts Sündiges, nichts Böses mehr. Und so ungerecht es auch in dieser Welt zugehen mag, so viel wir auch um des Glaubens willen unter die Räder kommen, äußerlich gesehen, Nachteile haben, Leiden zu tragen haben, das kann nichts daran ändern, dass das unbefleckte Erbe auf uns wartet. Und unbefleckt heißt auch, wir werden nicht mehr für die Sünde anfällig sein, eben getrennt von unserem Fleisch, von diesem Kampf, von dem wir heute Mittag gehört haben, vollendet. Wir werden Jesus dienen ohne Versagen, ohne Schwachheit. Auch unser Wesen wird keine Ecken und Kanten mehr haben, die uns als selbst zu schaffen machen und noch mehr den anderen Glaubensgeschwistern. Unsere sündigen Charaktereigenschaften, das wird alles weg sein. Und schließlich ist dieses Erbe unverwendlich. Und dieses Wort findet sich nur an dieser einen Stelle im Neuen Testament. Und es ist der Gegensatz von dem Verwelkungsprozess, der auch die schönste Blume früher oder später befällt. In Israel, September, Oktober, habe ich schon öfters die Königin der Nacht erlebt. Nicht, weil ich dort in einer Oper war, sondern diese wunderbare Kaktusblüte, die sich bei Nacht entfaltet. Weiß-gelbe Kaktusblüte geht bei Nacht auf, eine ungeheure schöne Blüte. Und sie hält sich dann noch etwas, wenn der neue Tag beginnt. Und je länger der Tag geht, umso mehr fällt sie in sich zusammen. So sind viele Dinge in unserem Leben. Man denkt auch wehmütig und sehnsüchtig an frühere Zeiten zurück, wo man noch frischer war. Vielleicht war die Zeit noch besser. Ihr habt ja schon gehört, dass ich nicht Fußball uninteressiert bin und ich habe immer gern Fußball gespielt. Aber mit meiner Rückenoperation vor einigen Jahren war dann fertig. Es genügt noch ein bisschen mit den Enkeln. Und versteht ihr, wenn ich heute als ein Fußballspiel sehe, da tut mir schon den Rücken weh, wenn ich sehe, wie die Grätschen und Hechten und alles, was dazugehört. Dann denkt man an früher zurück, als man noch viel beweglicher war. Es ist jetzt ein kleines Leiden, ist kein großes Leiden. Aber versteht ihr, man verwelkt, der Körper, der beginnt abzubauen. Frühere Zeiten, wo man mehr Kraft hatte und. Das himmlische Erbe ist unverwelklich. Es hört nie auf. Es wird nie ein wehmütiges Rückerinnern an frühere Zeiten geben, sondern nur noch göttliche Glückseligkeit. Und denken wir noch einmal an diese Begebenheit vom Anfang, wie schnell verfiel das Erbe meiner Großmutter damals in der Inflation. Vor einigen Jahren besuchte ich öfters einen Missionar, der im Endstadium mit Alzheimer da niederlag. Auf der einen Seite erschreckend, wie wir Menschen physisch, psychisch abbauen und äußerlich regelrecht zerfallen können. Auf der anderen Seite ist mir an diesem Bett bewusst geworden, was für ein Vorrecht ist. Es ist schon heute den Schatz des neuen, unvergänglichen Lebens aus Gott zu haben, auch wenn das irdische Zelthaus abgebrochen wird. Und er bleibt unantastbar. Und dann wird einmal nur noch Herrlichkeit sein. Und er konnte auch nicht mehr richtig kommunizieren, aber wenn wir gesungen haben, wenn wir gebetet haben, dann begann er plötzlich zu strahlen. Da war etwas anders. Ich denke an das Bett einer Missionarin, die ich gut gekannt hatte, völlig dement am Ende, bekam wohl auch nicht mehr mit, wer sie da besuchte. Es hat mich tief bewegt, als über diesem Bett eine Zeichnung der Engel hing, mit einem schönen Herz, so dreidimensional dargestellt, ein rotes Herz, und drunter stand das neue Herz der Oma. Versteht ihr? Dieser unvergängliche neue Schatz, der dann vollendet wird, einmal mit diesem Erbe, das auf uns wartet, das neue Leben, heute noch in einem irdischen Gefäß. Aber dann wird alles anders sein. Und wir werden eine Freude erleben, von der wir heute noch nichts ahnen, wenn wir ihn einmal sehen. Die Bibel sagt uns, wir werden mit Christus regieren. Wir werden an seiner ganzen Herrlichkeit teilhaben. Wir haben heute einen Auftrag und heute ist schon die Berufung der Gemeinde Jesu, die höchste Berufung, die es überhaupt gibt. Aber die eigentliche Berufung für die Gemeinde Jesu liegt noch in der Zukunft. Wenn Christus einmal seine Gemeinde vollendet hat und wenn sie sich einmal in ihrer ganzen Herrlichkeit, und ich formuliere das einmal bewusst so, aus dem Trümmerfeld der Kirchengeschichte erhebt, was wird das einmal sein? Bei der Wiederkunft Jesu, sichtbaren Wiederkunft Jesu, werden die Menschen nicht nur ihn sehen, auch in seiner vollendeten Gemeinde werden sie seine Herrlichkeit bestaunen. Und das lesen wir an ganz verschiedenen Stellen, beispielsweise in 2. Thessalonicher 1,10. Auch an der vollendeten Gemeinde wird die Menschheit einmal die Herrlichkeit Christi bestaunen. Und wir werden wohl selbst noch einmal staunen über die Berufung zur Gemeinde, an der Gott seine ganze Weisheit vor der Schöpfung offenbaren wird. Ich habe schon manchmal gedacht, wir werden uns vielleicht auch noch schämen, wie gering wir heute so oft über die Gemeinde gedacht haben. Paulus hat es in Epheser 2, Vers 6 bis 10 so formuliert und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlische Regionen, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Und das alles wartet einmal nicht auf uns, weil wir so tapfer sind, weil wir so gut waren, weil wir uns das im Laufe der Nachfolge verdient hätten, sondern weil er das würdige Lamm ist und weil er einen solchen Preis bezahlt hat. Das Wort für Erbe ist derselbe Begriff im Griechischen Synonym zum Alten Testament, zum Austeilen des verheißenen Landes, des Erbes an die Stämme Israels. Und deshalb betone ich das nochmals. Es geht hier nicht um etwas Vergeistliches, so eine Art virtuelle Traumblase oder sonst etwas. Das ist eine Realität schon heute, was auf uns wartet. Und das sprengt einmal alles, was wir uns heute vorstellen können. Nun ist dieses einzigartige Erbe, das eine von dem Petrus spricht, die Situation der Zerstreuten, an die Petrus geschrieben hat, das andere. Sie waren unter Druck, sie wurden verachtet, sie wurden geschmäht, sie waren in der Gefahr, ihren irdischen Besitz, ihre Heimat zu verlieren und das zehrte alles an ihnen. Ihr Leben war mit Anfechtung, Trübsal, mit schweren Wegführungen verbunden. In Vers 7 nach unserem Text spricht Petrus von dem Glauben, der im Feuer erprobt wird. Da wankt dann bildlich gesprochen alles, der Boden unter den Füßen. Wie kann ich das durchhalten? Wie soll ich das durchstehen? Entgleitet mir am Ende doch noch dieses einzigartige himmlische Erbe, von dem der Apostel spricht. Dieses Erbe ist im Himmel unantastbar für uns aufbewahrt und bewacht. Aber wir hier sind sehr wohl antastbar, anfechtbar durch Nöte, durch Trübsal, durch Schwierigkeiten, die mit der Nachfolge verbunden sind, die auch zu unserem vergänglichen Leib gehören. Und da sagt jetzt Petrus etwas Einzigartiges in Vers 5. Das zuvor war schon einzigartig, was er über das Erbe gesagt hat, aber jetzt sagt er uns, nicht nur das himmlische Erbe wird aufbewahrt und bewacht, sondern auch die Glaubenden in dieser Welt, in diesem ganzen Druck, werden durch die Kraft Gottes bewahrt. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Das ist das vierte, eine einzigartige Verheißung. Diese Verheißung bezieht sich auf die Gegenwart. Wir, ich füge an, alle, die zu Christus gehören, die errettet sind, werden bewahrt durch die Kraft Gottes, durch den Glauben zu dem Heil, das bereitet ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Und wieder kann man übersetzen, bewacht oder behütet. In 2. Korinther 11, Vers 32 wird das Wort für die Bewachung der Stadttore von Damaskus gebraucht, als Paulus dann über die Mauer abgeseilt wurde in dem Korb. Aber für die Bewachung der Stadttore wird dieses Wort gebraucht. Ein anderer Begriff wie die Bewahrung des Erbes, aber es wird für diese Bewachung gebraucht. Was für ein Trost für die verfolgte Gemeinde damals. Was für eine Verheißung, wenn einem der Boden unter den Füßen wankt, wenn die Anfechtung uns zu ersticken droht und man nicht mehr weiß, wie alles werden soll. Wir werden bewahrt. Und ich betone, nicht durch unsere Frömmigkeit, nicht durch unsere Hingabe, nicht durch unseren Eifer, nicht durch unser Stehvermögen, sondern durch die Kraft Gottes. Nun, ich habe das schon vorhin angedeutet, manche meinen ja, ein standfester Nachfolger Jesu zu sein. Das ist so eine Art fromme GSG 9 oder Navy Seals, Elitesoldaten, die alles im Griff haben, die nichts erschüttern lässt, die sich durch die größten Widerstände kämpfen. Auch das ist übrigens ein charismatischer Irrtum, wenn wir so über Nachfolge denken. Nun, damals gab es weder die GSG 9 noch die Navy Seals, aber Petrus dachte ganz ähnlich von seiner eigenen Nachfolge. Er, der Standfeste, der nicht zurückweichen wird, auch wenn es ganz schwierig wird, wenn es bis in den Tod geht. Er, der seinen Herrn nicht verlassen würde, auch wenn von den anderen 11 nur noch ein Kondensstreifen zu sehen ist. Aber er würde durchhalten. Er, der bereit war zu kämpfen und sein Leben dran zu geben. Und dann kam die Stunde der Verleugnung. Aller eigene Wille, alle eigene Frömmigkeit, alle eigene Hingabe brachen völlig in sich zusammen. Und zurück blieb nicht ein strammer, fester GSG-9-Mann, sondern ein Häuflein Elend. Einer, der weinend und enttäuscht über sich selbst zusammengebrochen war. Und da wurde ihm klar, dass es nicht der Herr war, der auf ihn angewiesen ist, aber dass er voll und ganz auf die Bewahrung und auf die Gnade seines Herrn angewiesen war. Und jetzt ermutigt er die Jesus-Nachfolger unter Druck, dass wir bewahrt werden durch die Kraft Gottes, durch den Glauben zu dem Heil, zu dem Erben, das in der letzten Zeit geoffenbart wird. Was für eine Verheißung schon heute. Nicht nur das himmlische Erbe wird bewahrt, sondern der Herr bewahrt und bewacht die Seinen und bringt sie an sein Ziel. Das ist jetzt aber kein Alibi für fromme Schlaftabletten oder Traumtänzer, die dann meinen, dann ist ja alles egal. Der Herr bewahrt mich, dann kann ich mich ja hängen lassen. Chillen, wie man so schön sagt. Eben, wir werden bewahrt durch die Kraft Gottes. Petrus sagt, durch den Glauben. Und dieser Glauben zeigt sich eben nicht in Selbstgefälligkeit, dass man sich hängen lässt, sondern dieser Glaube zeigt sich darin, dass man das eigene Unvermögen und die Schwachheit erkannt hat und deshalb sein ganzes Vertrauen auf Christus, auf seine Gnade und auf seine bewahrende Kraft setzt. Die Kraft Gottes, von der hier die Rede ist. Der Glaube kann angefochten werden, es können Zweifel kommen, es können dunkle Wegabschnitte kommen, aber die Echtheit des Glaubens zeigt sich darin, dass er bis ans Ende sich an Jesus, an sein Werk, an seine Macht klammert. Und Spurgeon sprach deshalb vom Ausharren der Erwählten als Zeichen echten Glaubens. Das unbefleckte, unvergängliche, unverwelkliche Erbe im Himmel bewahrt der Herr für die Seinen. Und zugleich bewahrt er die Seinen für dieses Erbe. In allen Anfechtungen und Nöten, im Feuer der Trübsal, durch die Kraft Gottes, durch den Glauben. Was eine Ermutigung für uns. ob das persönlich schwere und schmerzhafte Lebensführungen sind, die wir nicht verstehen, ob es auch für die bekennende Gemeinde in der Zukunft ganz eng werden wird und der Druck zunimmt. Am Ende wird das Heil, dieses einzigartige Erbe, geoffenbart. Und deshalb, wenn wir zu Jesus gehören, liegt das Schönste nie hinter uns, sondern das Schönste liegt immer noch vor uns. Und vorhin sagte ich, dieses Erbe liegt heute schon bereit. Es wird für uns bewahrt oder bewacht, aber dann wird es geoffenbart, sei es durch den Tod, den leiblichen Durchgang in die Herrlichkeit Gottes oder die Entrückung der Gemeinde. Dann wird der Vorhang fallen. Dann werden wir in einem Augenblick dieses unfassbare Erbe sehen und haben, das für uns bereit liegt. Ich komme zurück zum Anfang. Meiner Großmutter, ihr Erbe, zerrann ihr regelrecht zwischen den Fingern. Und jetzt hat vieles, was uns in den letzten Jahrzehnten selbstverständlich erschien, ich sage nicht selbstverständlich war, das sind zwei verschiedene Dinge, sondern selbstverständlich erschien, deutliche Risse bekommen. Und wir wissen nicht, ob es uns noch ganz ähnlich geht, Weltwirtschaftskrise, auf andere Weise eben keine Glaubensfreiheit, keine Meinungsfreiheit mehr, Verfolgung. Wir wissen nicht, was kommt. Und möglicherweise geht es uns in absehbarer Zeit so wie den Empfängern des ersten Petrusbriefs. Und deshalb wollen wir nicht resignieren, nicht wehmütig zurückschauen, 20, 30, 40 Jahre und so weiter und jammern, wenn doch alles wieder wäre wie damals. Sondern wir wollen uns daran erinnern, wir sind hier auf der Durchreise. Wir sind Fremdlinge in unsere eigentliche Heimat. Wir sind durch Jesus und sein Blut erkauft, auserwählt für den lebendigen Gott. Wir sind in ihm wiedergeboren, zu einer lebendigen Hoffnung durch seine Auferstehung. Und dass das Schönste nie hinter uns, sondern immer noch vor uns liegt, wird in diesem Vers deutlich. Es wartet auf uns ein unvergängliches, ein unbeflecktes und ein unverwelkliches Erbe in dem Himmel, das in der letzten Zeit geoffenbart wird. Wir wollen nicht rechnen, wir wollen nicht spekulieren. Möglicherweise sind wir aber diesem geoffenbart werden des Heils viel näher, wie wir das oft meinen. Und je dunkler es in dieser Welt wird, umso näher rückt die Vollendung der Gemeinde Jesu und die Wiederkunft Jesu. Amen. Wir stehen auf und beten noch miteinander. Herr Jesus, und wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken für diese lebendige Hoffnung, die wir durch deine Auferstehung haben, für das neue Leben schon heute. Und wir wollen dir danken für dieses unvergängliche, unverweltliche, unbefleckte Erbe, das am Ende einmal auf uns wartet. Und Herr Jesus, lass uns das noch größer werden. Dass wir durch das Erkennen wirklich im Glauben leben, dass das Schönste noch vor uns liegt. Dass das Beste erst noch kommt. Dass wir zu Menschen werden, die auf dich und auf deine Herrlichkeit ausgerichtet sind. Herr, lass uns Menschen sein, die heute ihre Verantwortung wahrnehmen, die dich bezeugen. Aber wie wir das auch heute Mittag gehört haben, wo es immer dunkler wird, die darum beten, dass du bald kommst, Herr. Dass du deine Gemeinde vollendest, mit deiner Gemeinde zum Ziel kommst, auch mit deiner leidenden Gemeinde Nordkorea unter dem Schwert des Islams, dass du mit Israel zu deinem Ziel kommst und dass dir am Ende alle Ehre sein wird. Mach uns zu Menschen, die diese himmlische Ausrichtung in einer vergänglichen Welt haben. Mehr und mehr. Amen.
Wir als EBTC wollen dich ermutigen, im Glauben zu wachsen. Im Februar und März haben wir deshalb ein besonderes Geschenk für dich. Du kannst das Büchlein »Ich will mich ändern, wie uns das Evangelium befreit und motiviert« kostenfrei bestellen. Nutze dazu den Rabattcode »Geschenk« auf der Webseite ebtc.org/geschenk. Der Rabatt gilt für die Bestellung von einem Buch und ist in einer begrenzten Anzahl verfügbar. Gerne kannst du uns mit einer Spende unterstützen. Nochmal die Webseite ebtc.org/geschenk. Viel Freude beim Lesen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.